der Papa-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig.
Dani, es ist wieder mal Zeit für einen Pop-Podcast und wieder einmal mehr sind wir nicht bei uns im Büro am Aufnehmen, sondern sind unterwegs und haben einen Gast dabei. Ich durfte ja den Tranquillo Barnetta vorstellen, darum ist es nichts als fair, dass du unseren heutigen Gast vorstellen
darfst. Ja, das ist mir vermutlich genau so eine Ehre wie dir, wo du den Tranquillo hast vorstellen. Bei uns in der Runde hockt der Egon Garstig. Der Egon Garstig, wenn ich ihn jetzt in meinen Worten würde bezeichnen, wer sitzt da mit uns in der Runde? Für mich, Egon, bist du so ein bisschen der Urvater der Väterberatung. Wenn ich jetzt anfangen würde und dich noch vorstellen mit akademischen Titeln, die du alles hast, dann würde mir, glaube ich, die ganze Sendung füllen. Nur mit dem Vortrag von diesen Titeln, darum überspringe ich das einfach einmal. Ich glaube, ist dir auch recht. Aber was mir noch wichtig ist, zu sagen, eben, warum kommt es überhaupt Urväter der Väterberatung? Ich glaube, so die ersten nachweislichen Arbeiten, therapeutisch, familientherapeutische Beratungssetting hast du eigentlich mit der Stiftung Mütterhilfe in Zürich gemacht.
Genau.
Jetzt Arche in der Familie.
Ja.
Und du hast dir so ein bisschen vorne geschrieben, hey, ich will fast schon progressiv auch Väter auch zum Thema machen.
Mhm.
Väter auch mit der Beratung im Sinne von einem systemischen Blick auf Familie mit einbeziehen. Ja.
Mhm.
Ja, das heutige Thema. Es geht um Väter. Es geht um Väter, die Krisen erleben. Du hast tagtäglich mit dem zu tun, deiner Arbeit. Kannst du vielleicht uns gerade mal erzählen, was begegnet dir da so in deiner Arbeit?
Ja, erstmal vielen Dank also hier für die Einladung. Ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wir auch etwas machen für Zukunft von unseren Söhnen und Töchtern. Und Väter sind da schon immer wieder speziell herausgefordert. Hüt vor allen Dingen dann, wenn sie es ganz besonders gut machen wollen und sie dann merken, Kopf verdorren nochmal, es ist schon manchmal so schwierig, das alles unter einem Dach zusammenzubringen. Man soll ja auch noch irgendwo in der Berufswelt sich engagieren. Dann hat die Familie verschiedene Ansprüche. Dann hat die Beziehung Ansprüche. Und dann soll man auch sich selber auch noch irgendwie gut schauen. Das unter einem Hut zusammenzubringen, ist recht schwierig. Und kann recht schwierig werden. Ich habe am Anfang, ganz ehrlich gesagt, wo ich mit dieser Arbeit angefangen habe, in der Stiftung Mütterhilfe, das sind Sozialarbeiterinnen gewesen, die mich gedrängt haben, jetzt mache ich nicht mal etwas da mit den Vätern, wir haben so viele schwierige Väter, die da unsere Klientinnen und die Frauen, mit denen wir Beratungsarbeit machen, ganz schön belasten. Jetzt bring die mal irgendwie zur Vernunft oder jetzt tu die mal irgendwie
ruhigstellen,
die sollen mal jetzt die besseren Partner werden. Das hat mir erstmal so Mühe gemacht, so einen Auftrag zu fassen da, nicht? Von Frauen, die finden, jetzt machen wir die Männer angenehmer oder so. Und dann aber habe ich mit der Zeit gelernt, dass da oft in einem Vater, wenn er dann so da mit dieser ganzen neuen Herausforderung sehr beschäftigt ist, han ich den Sohn gesehen. Also häufig haben die Väter mir Mitteilungen machen können über ihre eigene Sohnerfahrung ihrem Vater gegenüber. Und das hat mich dann motiviert, da einzusteigen, auch in der therapeutische Arbeit. Weil häufig, die dann wir haben können, auch darüber reden, was sie vermisst haben oder was sie vermisst haben an guten Vater sie oder so. Und jetzt ist die Chance da und da versuche ich dann die Väter zu holen. Ihr könnt nicht nur eurem realen Sohn, eurer realen Tochter helfen, groß zu werden. Ihr könnt auch, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dem Kind, dem Sohn in euch noch was Gutes tun. Also wie so eine Art Stück Wiedergutmachung für das, was man selber vielleicht nicht so gut erlebt hat in seiner eigenen Kindheit, in seiner eigenen Rolle als Sohn. Und das hat mich motiviert. Und das ist dann spannend. Und ich kann da wirklich auch können, Gott sei Dank, in der modernen Entwicklungspsychologie einige Orientierungshilfen finden können. Und dann habe ich angefangen, mit dem zu arbeiten. Ich tue das auch sehr genau, denen Väter erkläre, woher beziehe ich jetzt mies Wüsse. Zum Beispiel mache ich die Erfahrung, das kennst du ja auch aus deiner Arbeit, dass es gut ist, zu sagen, wir Männer können das so erleben. Also das ist ganz wichtig, dass ich dann auch mich vorstelle, mich konkret vorstelle.
Ja, dass es auch normal ist.
Also mich auch erinnern kann.
Ja, genau. Wenn einmal etwas nicht klappt, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Genau, und dass ich über meine eigenen ambivalenten Gefühle, nicht, über meine widersprüchlichen Gefühle dann auch mal reden kann. Nicht? Also, ja. Und dass ich das sage, Mensch, das ist normal, was du da erlebst, oder?
Also Väter, die in Krise kommen, heisst, dass die in dem Sinn in der eigenen Kindheit schon irgendwie etwas erlebt haben, also traumatisch etwas erlebt haben und das mitziehen ins Vaterwerden. Ja,
das kann ein Grund sein. Es wird natürlich ganz besonders schwierig, wenn sie schwerere Traumatisierung erlebt haben. Aber es kann auch grundsätzlich für den Mann das Problem sein und eine Herausforderung, wenn er es, gerade wenn er es gut gehabt hat mit seiner Frau und die Frau hat welle gerne das Kind. Ich denke da jetzt an einen Vater, ich nenne ihn jetzt mal Marco, oder? Und der Marco hat es gut gehabt mit seiner Frau, die nenne ich jetzt mal Maria, oder? Alles natürlich anonymisiert. Und Marco und Maria hätten eine gute Zeit gehabt, hätten eine gute die Weltreise gemacht, sind aktiv, sportlich, haben wie verrückt geklettert und so. Und er hat dann auch ganz viel sich in das Hobby hineingesteigert. Und jetzt muss er erleben, hat jetzt einen 15, 16 Monate alten Sohn und muss erleben, dass er da öfters sich muss ein bisschen ausbremsen lassen, oder? Weil der kleine Sohn und die Familie brauchen jetzt einen Vater, der nicht jetzt gerade an jedem Wochenende seiner sportlichen Beschäftigung, seiner sportlichen Passion nachgehen kann, sondern er muss sich jetzt konzentrieren auf das, was jetzt auch der kleine Sohn braucht. Und das ist dann ganz wichtig. Also den dann zum Beispiel jetzt diesen Marco da abzuholen mit dem, dass er Lust hätte, die eigentlich auf mal wieder in aller Ruhe mit seiner Frau eine Klettertour machen zu können. Aber jetzt könnte es ja auch sehr, sehr stark sein, seinem Sohn zu helfen. Es gibt so einen schönen Ausdruck aus der Entwicklungspsychologie, die Liebesaffäre mit der Welt zu haben. Also man sagt so, dass dem Kind es ermöglicht werden muss, im zweiten Lebensjahr drauf loskrabbeln zu können, Umwelt, Handeln begreifen zu können. Und was ich dann mache, ist, ich versuche so die Vater dafür zu begeistern, was sie für eine wichtige Funktion jetzt können haben im Entwicklungsprozess von ihren Kindern, oder? Mhm. Und das tut viele dann doch auch unterstützen. Das bringt sie dazu, dass sie, wenn sie merken, ja, da leisten sie jetzt wichtige Vorarbeit dafür, dass so ein Kind, dass so eine Tochter, ein Sohn später denn also auch schulreif wird und bindungsfähig und sozial kompetent und lustvoll dann die Welt versucht zu erkunden. Wenn ich das schaffe, den Vertret zu erklären, das versöhnt sie mit dem, dass sie immer mal wieder auch natürlich dann eine Frustration erleidet. Erstmal die Frau ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Sie müssen sich mal einschränken. Sie können nicht ganz so viel Sport machen wie vorher. Aber das hilft, wenn es gelingt, sie dafür zu begeistern, dass sie jetzt so ein klasse Unterstützer sind für ihr Kind.
Eigentlich ihnen zu zeigen, dass es konkret ihre Aufwand das Resultat auch bringt. Dass es nicht einfach Zeit ist, wo man absitzt, sondern es hat einen Effekt.
Genau, richtig. Und das Kind, und sie können sich dann auch begeistern dafür, wenn das Kind dann lustvoll, was weiß ich, lernt, im Wasser mal irgendwie was zu stauen oder so, oder wenn das Kind sich langsam getraut, mehr zu unternehmen, ne? Das kann sie dann schon sehr auch befriedigen, oder? Was immer ein Thema blieb, ist, sie brauchen doch noch immer mal wieder Unterstützung darin, dass sie mit ihren Partnerinnen dann wieder auch wie versucht, wieder neue Wege zu finden. Da sind sie sehr dankbar dafür, wenn man das mit ihnen auch versucht, mal so konkret durchzusprechen, nicht? Also was könnte man da machen, dass man auch für die Beziehung sich wieder engagiert. Wobei ich mache die Erfahrung, wenn wir Männer nicht jammern darüber, ne, dann lassen sich die Partnerinnen eigentlich ganz gerne auch wieder motivieren dafür, mit einem auch mal wieder ein Date abzumachen. Ja. Ne? Ich finde das ganz wichtig, dass wir Männer da so eine Aufgabe haben, auch ein Stück weit uns dafür zu engagieren, welche anderen Bezugspersonen von der Kind könnte denn jetzt da auch reinkommen in das ganze System oder so, nicht? Du hast ja davon gesprochen, vom System, ne? Und es ist ganz wichtig, das Kind braucht mehr als zwei sichere Bindungspersonen, mindestens vier oder so, meinetwegen auch fünf oder so. Das Kind braucht das gutes sogenanntes Bindungssystem. Nicht nur eine Bindungsperson Mami, sondern mehrere. Weil sonst ganz schnell auch eine Mutter dann überfordert sie oder auch die Paarbeziehung, weil gar keine Energie mehr dafür da ist, auch die Paarbeziehung wieder lebendig zu machen. Und das ist eine ganz wichtige Investition. Wir müssen die Paarbeziehung wieder lebendig machen. Das ist eine Investition auch für die Familie, dass die Leute zusammenbleiben. Denn es gibt da wirklich in den ersten Jahren können sehr viele Brüche passieren in der Mann-Frau-Beziehung, oder? Wo sich dann langfristig negativ auswirkt, dass dann irgendwann jemand von den beiden die ganze Sache verlässt, die Familie, oder? Weil ihm das zu viel geworden ist.
Der Papp-Podcast.
Ja, verändert sich halt eben gerade in den ersten Jahren. Und ja, extrem viel innerhalb von der Paarbeziehung, älteren Beziehung, die da reinkommt.
Genau.
Es gibt, glaube ich, auch ganz klar statistische Erhebungen. Also das,
genau,
die meisten Brüche passieren innerhalb von den ersten zwei Lebensjahren.
Ja.
Nach der Geburt von einem Kind.
Da hätte ich jetzt eine Frage als Laie. Das klingt jetzt nach Sachen, wo hat man sich denn da ein bisschen zu wenig darauf vorbereitet, auf die Rolle, wo der Wechsel auf einem zukommt. Also ich meine, es ist eine extreme Veränderung, es ist so ein bisschen anspruchsvoll, aber also ich habe mir ja Gedanken darüber gemacht, ich habe mit Vätern aus meinem Umfeld darüber geredet und ich habe schon ein bisschen gewusst, was auf mich zukommt. Klar, am Schluss ist es immer ganz anders, als man denkt, aber ich bin nicht überrascht, dass ich nachher nicht mehr so viel Zeit habe zum Sport machen, weil da sind all meine Freunde gesagt, ja,
gut so,
du musst damit leben, dass du zwei Jahre alt mindestens mache ich. Die Heimischen, gibt es denn viele Leute, die das, ich sage jetzt mal, ein blauäugig in so ein riesen Abenteuer reinlaufen?
Gibt es immer noch. Ja. Gibt's immer noch. Aber es ist lässig, dass es bei dir so möglich war. Ich finde es wichtig, aber dass auch immer wieder betont wird, was könnte die Exküse, wenn ich diesen profanen Begriff brauche, was könnte die geil dran sein oder so, nicht auch dann auch fürs Kind dort sich. Und das muss noch ein bisschen mehr noch, da muss man zu noch mehr die Aufklärung haben oder was kann wirklich klasse sein, was kann spannend dran sein, mit zum Kleinkind auch irgendwie die Welt zu erobern oder zum mal wieder zu sehen, wie ist das überhaupt, wenn man da so ein Steinmännchen baut und so zum Beispiel, oder weil die Kinder sind ja auch begeisterungsfähig und das kann sich wieder auf mich übertragen. Ich kann auch wieder den kleinen Sohn in mir neu beleben und kann die Welt nochmal neu kapiere, wie funktioniert das überhaupt da mit den Bienen und weiß der Dübel was. Also das ist spannend, da irgendwo wieder die Welt mit den Augen vom kleinen Sohn, von der kleinen Tochter zu begreifen. Das kann aber schon mit einem kleinen Baby spannend sein.
Schnecken beobachten, komm mir an. Ja, aber du sagst mich eben, du hast dich vorbereitet. Ich würde sagen, ich habe mich auch vorbereitet. Oder ich habe mich irrsinnig gefreut und eben genau auch so Bilder im Kopf gehabt. Hey, endlich dann mit meinen Kindern können das spielen und Lego-Türme bauen und weiss ich noch was. Aber Paarbeziehung, dass die sich auch verändert, also das ist mir nie gesagt worden und da bin ich wirklich drin hineingewachsen.
Ja.
Also das ist ja
als ich glaube, das ist
erfahren, ja.
Auch so ein bisschen abstrakt, rationell habe ich das schon gewusst, aber wie sich's anfühlt,
ja,
ich glaube, da wird man dann trotzdem überrascht, oder? Weil man hat das
genau
Gefühl, unsere Beziehung ist so belastbar, man hat schon so viel zusammen erlebt. Aber wie schnell, in was für kurzer Zeit, dass sich dann doch vieles kann ändern und auf den Kopf stellen. Ich glaube,
genau,
das ist für alle ein bisschen ein Schock.
Ja.
Ich erlebe so viele Paare, die sagen dann, mein Gott, endlich redet mal jemand da mit uns drüber.
Mhm.
Das wird immer noch in unserer scheinbar so aufgeklärten Zeit tabuisiert, dass sich zum Beispiel auch Sexualität verändern kann. Wir sagen dann immer so humorvoll, ja, die Kleine da oder der Kleine oder die Kleine, die können ganz schön die Libido auffressen, die Liebesenergie, ne? Weil man auch so stark sich auf sie dann konzentriert und da ist man dann oft auch wie zmürt, um überhaupt noch wieder Lust zu entwickeln gegenüber der Partnerin oder beziehungsweise von der Partnerin aus gesehen gegenüber dem Partner. Und das ist so wichtig, dass man darüber auch redet, dass das nicht heißt, dass sie jetzt sich geirrt hat in der Beziehung. Oder man muss wirklich die auch schützen dann, die Beziehung. Dass man nicht meint, da müsste man in den ersten zwei Lebensjahren vom Kind grundsätzliche Entscheidungen treffen, sondern da muss wirklich nochmal auch über die Bücher gegangen werden. Wie kann man sich wieder neu finden? Aber ich finde es wichtig, dass da auch wir Väter, wir Männer, da uns dafür engagieren, dass die Beziehung wiederbelebt wird. Aber es ist nicht immer so einfach, weil wir sind vielleicht schon ein Stück weit gekränkt, wenn Frau nicht mehr so aufmerksam ist uns gegenüber, oder? Aber da kann man auch einiges tun. Da kann man auch ganz gut die Partnerschaftsübungen machen, dass so die Wiederbelebung auch von der Beziehung dann.
Hättest du ein konkretes Beispiel?
Ja, ich tue also häufig also Väter und Mütter dann wie eine Hausaufgabe erteilen. Sie müssen dann erstmal schauen, dass sie in der Orbik wirklich ungestört sind. Es darf nicht das Kind dann krank werden. Also am besten für die Hausaufgabe, die ich jetzt erklären werde, würde ich auf jeden Fall fürs erste Mal, würde ich sagen, da muss eine Großmutter, ein Großvater her und muss das Kind hüten. So, und dann gibt es folgende Übung. Dann wird der Vater, bekommt die Aufgabe, du, deiner Partnerin, oder, sage, du darfst dir jetzt hier einen Platz aussuchen, da in unserer Wohnung, wo du dich am wohlsten fühlst. Das kann das Sofa sein, im Wohnzimmer, weiß der Dübel wo. Und sie darf sich dann mal fünf Minuten, genau auf die Minute, bitte. 5 Minuten darf sie einfach mal drauf los fantasieren, was wird sie gern machen, was wird sie gern noch erlauben, wenn das Kind vielleicht 3, 4 ist oder so. Und sie darf dann ungestört drauf losreden. Und er, der Vater, der Mann, hat die Aufgabe, vielleicht mit einem kleinen Notizblöckli, sich da mal so ein bisschen was aufzuschreiben, was ihm da ganz besonders auffällt. Bis hin, wenn dann seine Partnerin dann einen besonderen Wunsch hat, dass er das ganz besonders sich merkt. Und wenn die 5 Minuten um sind, heute tut man ja nicht mehr Kuchi-Uhr einstellen, sondern eher das Handy, oder? Also wenn 5 Minuten vorbei sind, dürfen die zwei sich gegenübersetzen. Und dann kann er, der Mann, der Vater, erzählen, was ist ihm besonders aufgefallen. Und was findet er besonders spannend, was sie jetzt erzählt hat. Und das Ganze kann man dann auch umgekehrt machen, wenn die zwei noch Energie haben. Ne? Dann darf er mal sich irgendwie einen schönen Platz aussuchen in der Wohnung. Und jetzt bringe ich da mal so das Klischee angenommen. Er hat den Wunsch, einmal in meinem Leben möchte ich gerne mit einer Harley von der Ostküste zur Westküste von den Vereinigten Staaten fahren. Ne? Ich glaube, das ist Number 68 oder 66?
66.
Route 66. Route 66. Also machen wir jetzt mal so das Klischee. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass denn so ein Wunsch wir von der Frau dann aufbewahrt wird. Also, dass sie dann wie, sagen wir mal, so ein kleines Schatzkästli erleiht, oder? Und er dann für sie, für ihren wichtigsten Wunsch. Und dass man sich gackesiedig verspricht, hey, ich unterstütze dich darin, dass du das einmal machen kannst. Egal, ob unser Kind dann voll wie ich oder 7 ist oder 8 ist, das wirst du mal erlaube. Und das finde ich eine tolle Übung. Da kommt wieder Labbe in die Bude, könnte man sagen. Das wird wieder so Sinnlichkeit klappt. Die müssen noch gar nicht wieder total lustvoll übereinander herfallen. Überhaupt mal die Tatsache, dass man sich ein bisschen was sehr Persönliches, was Intimes mitteilt, kann zu einer Wiederbelebung auch von der Beziehung führen. Ist das verständlich?
Total verständlich. Ja, ich sehe auch total, wie gut das kann tun, wieder so ein bisschen Vision zu haben, ein bisschen träumen und eben ein bisschen weg von dreckigen Windeln und
unbedingt,
so, um nicht können schlafen, sondern einfach mal so ein bisschen den Horizont aufzutun. Ja,
das ist wichtig.
Der Papa-Podcast.
Was ich jetzt vor allem gehört habe, also Mut zu machen, den Vätern Droh zu schieben, dass sie so ein bisschen Hüter der Paarbeziehung sind, der Intimität.
Ja,
also das Leben können Verantwortung oder sollen Verantwortung übernehmen. Ja,
ich habe sogar mal den Ausdruck gebraucht, Außenminister von der Familie. Also auch so Kontakte unterhalten zu soziale Beziehungspflege ist für mich ganz wichtig auch. Dass man zum Beispiel konkret sagt, also gut, dann tue ich halt frühende Sacke, ja, sie müssen aber die Spaghetti-Soße mal vorkochen. Also, ne? Und ich tue nur das heiße Wasser aufsetzen für die Spaghetti und die Soße wird von der Kollegin gemacht. Das wollen wohl viele Kollegen machen. Die sind manchmal auch schüch. Ja, wir wollen euch ja nicht stören und so. Und auch die Frauen, auch wenn sie stillet und oft müde sind, die wollen ein Stück weit sehr wohl nach soziale Kontakte. Und das können wir Männer dann machen. Dass wir dann sagen, ja, lasset, sie hat Freude, meine Frau, auch wenn sie nach einer Stunde einnickt, aber die hat Freude, wenn sie mal wieder mit Erwachsenen reden kann oder die außerhalb kommt.
Außenminister der Familie.
Außenminister der Familie.
Oder Minister der Liebe, ja.
Oh, das ist auch noch gut. Das muss ich mir merken. Das werde ich im nächsten Vortrag merken.
Ist im Fall übrigens auch nicht mehr. Habe ich irgendwo aus einem Vaterratgeberbuch rausgelesen.
Okay. So, über das tut noch eine Soulband.
Außenminister der Liebe, ja. Hey, ich würde gerne mal ganz schnell so ein bisschen auf eine Krise bei Vätern beziehungsweise auf ein Krankheitsbild postpartale Depression kommen.
Okay, ja, ist wichtig.
Postpartale Depression. Mittlerweile, ich glaube, enttabuisiert, dass das Problem ist bei Müttern, bei Frauen. Das darf man haben, aber da gibt es auch Väter, die darunter leiden. Gell?
Kann Ihnen passieren, ja. Ist relativ neu, auch ein Forschungsergebnis habe ich erst 2018 von gehört. Es ist offenbar jetzt nachgewiesen, dass ein Mann, gerade wenn er sich einlädt, auf intensiver auch, ich hätte bald gesagt, Bemutterung auf intensive Bevaterung vom Kind, vom Baby, dass das sogenannte Bindungshormon, das Oxytocin, dass das ansteigt. Und jetzt kommt's, Leute. Nicht verschrecken, Manne. Das Testosteron geht zurück. Aber das ist nicht schlimm. Ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass da nächstens gar nichts mehr läuft bei euch. Nicht? Sondern das ist normal, oder? Aber das kann fördern und kann wie das irritieren. Bei den einen ist es stärker als bei dem anderen, oder? Und das kann zu einer Irritation führen, bis hin, dass denn so depressive Verstimmungen sich einstellen.
Wie zeichnet sich das aus?
Zum Beispiel, dass man nicht mehr so richtig Bock hat, dass man, Männer reagiert häufig dann so, quengelig, meckernd, ne? Frustrierend, antriebslos. Übrigens, in dem Zusammenhang, das darf man nicht unterschätzen, es gibt viele Männer, die, man sagt dem, reaktiv dann postpartal depressiv werden, wenn ihre Frauen in den ersten Monaten vielleicht eine postpartale depressive Krise hatten, dass sie dann sich längere zieht, ganz schön aufraffet und helfet und mehr machet als vielleicht gut ist. Sie hätte vielleicht noch andere Hilfen dazu holen sollen. Und dann können sie manchmal, wenn die Frau raus ist, aus ihrer postpartalen Depression, werdet sie im Nachhinein dann nochmal depressiv. Das gibt's. Da gab's eine wichtige Studie von der Luzerner Fachhochschule, die sind dem nachgegangen, das, was in der Schweiz da los ist. Da kann man mal, muss man einfach googeln unter Luzerner Fachhochschule, eine Frau, Professor Magistretti, hat dazu mal einen Auftrag erteilt dem Verein Postpartale Depression Schweiz. Also wenn man das genau wissen will, kann man auch mal googeln postpartale Depression Schweiz. Und da gibt es einen Hinweis auf die Untersuchung.
Tun wir noch in der Shownotes probieren zu verlinken, genau.
Das gibt's. Also gibt es einen Nachweis darüber, dass es auch zugenommen hat.
Der Papp-Podcast.
Da muss ich mit unserer Hebamme ein Kränzli winden. Die hat wirklich auch bei ihren Psych bei uns zuhause auf das aufmerksam gemacht. Dass das gibt's. Sie hat wirklich an mich dann gefragt, wie es mir geht in ihrer Rolle. Ja. Und so ein bisschen eben darauf eingewiesen, ja, dass man es eben herausgefunden hat und dass man auch darauf achten soll und eben Hilfe holen, wenn man es spürt, jetzt passiert irgendetwas mit mir und ich nicht mehr zurechtkomme.
Wenn du das sagst, Hebamme, jawohl, da bin ich auch recht froh. Ich kriege noch häufig hier in der Arche für Familien spontane Anfragen von Hebamme, hast du Zeit, hast du da in den nächsten 2-3 Tagen mal rein? Ich habe den Eindruck, dem Papa geht es nicht gut. Und das machen wir auch recht flexibel dann. Dann gehen wir auch, dann wird mal am Wochenende auch in die Familie gegangen und die reagieren sehr positiv darauf, die Familien und die Väter. Und das ist ein Ergebnis von einer guten, angewachsenen Zusammenarbeit im Frühbereich, man nennt das ja Frühbereich da, ne? Und da gibt's doch jetzt mittlerweile eine gute Zusammenarbeit zwischen Mütter- und Väterberaterinnen, zwischen Hebamme und zwischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und da gibt's so eine Gesellschaft zur Förderung der Gesundheit in der frühen Kindheit, die nennt sich GAME, German Association for Infant Mental Health. Und da treffen sich deutsche, schweizerische und österreichische Kolleginnen und Kollegen aus allen Berufsbereichen, die ich vorhin aufgezählt habe. Also Hebamme, Mütter- und Väterberaterinnen, auch Kinderärztinnen und Psychotherapeutinnen und Forscherinnen. Und diese Zusammenarbeit, ich denke, die hat das auch auf dem Platz Zürich zustande gebracht, dass wir so unkompliziert miteinander zusammenarbeiten können. Das ist also wirklich lässig. Ja. Da ist was gegangen. Aber auf dem Land ist das längst noch nicht so, also auf dem Land. Also jetzt sagen wir so, Usserode, Innerode, oder? Oder auch im Thurgau kann das schon manchmal ein Problem werden. Da sollte man noch mehr kreativ werden. Da müssen wir noch nachdenken, wie könnte man da so interdisziplinäre Zusammenarbeitsformen finden. Auch hier über sowas, was ihr hier macht da so, ne?
Wie kann man das? Genau, also Leute aus ländlichen Gebiet. Hört hoffentlich unseren Podcast, ja. Ich weiss, also als Vater selber, als betroffene Person, jetzt eben gerade zum Beispiel von einer postpartalen Depression, merkt man das selber?
Der Michi hat ja vorhin davon gesprochen, dass er so gut vorbereitet worden ist. Dann, ja, ne?
Aber wenn man die Unterstützung von der Hebamme nicht hat, zum Beispiel, außer Acht, glaube ich, wird das...
Eigentlich sollte man im Geburts... Es gibt dann noch viele Männer, die machen einen Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Und da sollte man eigentlich, habe ich auch ein paar machen dürfen, das sollte man noch mehr vorantreiben, dass das noch verbindlicher gemacht wird und dass da du und ich oder der Michi, dass die in so einen Vorbereitungskurs gehen und dass die mal einen Augenblick mit der Vater redet, auch über dass das möglich ist, dass man wir dann, obwohl man sich ganz stark freut und auch ganz bewusst das Kind wollte, dass man da tatsächlich dann in eine Krise reinkommen kann, eben mit dieser Antriebslosigkeit, hast keinen Bock mehr, hast auch gar keine Lust mehr, obwohl die Frau dir sagt, hey komm, jetzt mach das doch mal wieder, du bist doch immer ganz gerne Velofahrer, jetzt mach das doch mal. Also ich würde sagen, wenn das nicht mehr wirklich gemacht wird, obwohl Leute sagen, hey, jetzt darfst du doch, dann würde ich sagen, dann braucht es eine Beratung dann.
Ja.
Ganz schnell, flexibel, man sagt ihm auch fokussiert, also konzentriert jetzt auf diese Entwicklungsphase, die es jetzt zu bewältigen gilt. Der Unterschied zwischen Mann und jetzt Vater geworden und Partnerin irgendwo nicht mehr so steht sie zur Verfügung, wie man das vielleicht früher noch sehr geschätzt hat, oder? Diese Antriebslosigkeit wäre für mich ein ganz wichtiges Zeichen.
Ja, das sind die, dass
man viel erschöpft sich fühlen, ne? Viel erschöpft sich fühlen auch.
Und eben, wenn man es jetzt nicht selber merkt, also ich hoffe jetzt mal, oder, dass zumindest das Umfeld registriert, dass da irgendwie Verhaltensveränderung stattgefunden hat, dass eben eine Antriebslosigkeit statt bei solchen Umfeld, oder wie kann das Umfeld auf so etwas am besten reagieren?
Da wünschen wir uns, dass im Umfeld engagierte Großeltern, ja, Brüder, Schwestern, oder dass Freunde auch, oder dass die dann auch dem Vater sagen, Mensch, was ist mit dir los? Ich kenne dich nicht mehr, du, was ist los? Und dass er dann überhaupt mal kann erzählen, überhaupt über seine Erschöpfung. Und dass er dann auch motiviert werden kann, eine flexible Beratungsstelle aufzusuchen, wie, was du machst mit den Müttern und Väterberaterinnen, was ich mache hier in der Arche, oder? Dass man, wir brauchen natürlich immer niederschwellige Angebote. Mhm. Also weißt, die Leute wollen ja nicht gerade schon irgendwie, die Hände haben aber auch Schiss, dass sie dann gerade sofort psychiatrisiert werden, stigmatisiert werden. Und aber Gott sei Dank gibt es niederschwellige Angebote, wie jetzt bei euch, die Mütter- und Väterberatung oder wie wir hier in der Arche. Oder? Und das sehe ich als eine sinnvolle Sache an, dass wir da so viel Öffentlichkeitsarbeit machen, dass dann auch Freunde, Bekannte von Vätern, die Hilfe brauchen, dass die wüssten, wo ich etwas.
Also zusammenfassend können wir sagen, Krise kommen vor, auch bei Vätern oder gerade bei Vätern, das kann es geben. Das wäre schön, wenn das Thema weniger tabuisiert wird, dass man offener könnte als Gesellschaft mit dem umgehen, dass man auch ansprechen und sich entsprechende Fachhilfe aussuchen tut. Ja.
Und was ihr macht hier, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.
Der Papp-Podcast.
Am Schluss der Sendung fragen wir unsere Gäste immer noch die gleiche Frage. Und jetzt würden wir dich noch gerne fragen, Egon, wieso lohnt es sich, ein aktiver Vater zu sein?
Du kriegst viel mehr mit vom Leben. Ich bin ja jetzt Großvater. Wenn ich das nicht gewesen wäre, so ein aktiver Vater, ich wäre jetzt irgendwie arm. Mir würde ganz viel fehlen. Und es ist lästig, darauf auch zurückgucken zu können. Und ich kann vieles, jetzt machen wir sogar noch viel entspannter machen als Großvater. Ist noch lästig. Ich habe sicherlich nicht alles gut gemacht als Vater. Bin jetzt mehr geduldiger, kann, glaube ich, entspannter umgehen, mit, wenn das Enkelkind mich reizt. Also ich habe sicher nicht die Geduld gehabt, als ich da junger Vater war mit 26, 27, 28, 29. Das kann ich jetzt entspannter machen. Aber das lässt sich darauf zurückzublicken. Und sich dann auch mit seinem Kind darüber zu unterhalten. Ne? Also irgendwie gibt das einen anderen Bezug zum Labbe. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Ich glaube, man kann, jetzt wird es vielleicht einigen von euch zu viel, ich glaube, man kann hier von der Bühne besser abtreten, wenn man das gehabt hat. Nämlich das Sterben fällt vielleicht leichter, wenn man da weiß, auch man war verdammt aktiv auch. Na, bei der Truhe natürlich, klar. Aber es ist, glaube ich, gesünder. Psychisch gesehen.
Das ist der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.